verbatim. Herr, wir sind wie immer in deiner Hand. Wir wollen dein Wort hören. Wir bitten dich, Herr, in unserer Schwachheit, aber aus deiner Gnade und Barmherzigkeit, dass du uns auch heute noch reden möchtest. Zur Ehre des Herrn Jesus Christus. Amen. Diese Geschichte hat jetzt einen Höhepunkt erreicht, aber bei weitem nicht das Ende. Josef, jetzt Machthaber in Ägypten, mit einer unglaublichen Macht, wenn wir überhaupt eine Ahnung haben von wie es damals im ägyptischen Weltreich war. Der Sohn, der von Israel abgelehnt wurde, betrachtet als tot, jetzt bekommt Macht unter den Heiden. Kapitel 41 beschreibt, wie er eine heidnische Frau bekommt aus Ägypten. Und was so faszinierend in der ganzen Geschichte ist, Israel erkennt ihn noch nicht, hält ihn für tot. Und man wäre dumm, wenn man nicht die Schatten sehen könnte, die diese Geschichte die Zukunft weit hinaus wirft. Aber wir wollen heute nicht die Schatten betrachten, sondern die Wirklichkeit, was eigentlich jetzt passiert. Josef hat eine unermessliche Macht in seinen Händen. Der hat gearbeitet und tüchtig gearbeitet, auf diese vorhergesagte Hungersnot vorzubereiten, damit Ägypten nicht stirbt. Und es gibt 7 Jahre von guter Ernte. Was so merkwürdig ist, dass während dieser langen Zeit hat er kein Wort nach Hause geschickt. Nichts. Merkwürdig, nicht wahr? Er hätte die Macht, er hätte 200, 300.000 Soldaten einfach hinschicken können, ohne weiteres. Und sein Vater hätte gewusst, dass sein beliebter Sohn Josef noch lebt. Er hat es nicht getan. Warum? Vielleicht liegt diese Antwort tief in der Geschichte, die wir jetzt betrachten. Hier ist ein Mann, noch jung, 30, 37, jetzt ungefähr alt, der so viel Macht hat. Und er will, das stellen wir fest anhand der Geschichte, die darauf folgt, er will seine Macht benutzen, um diese zerfallene Familie zusammenzubringen. Diese Familie, wodurch Gott versprochen hatte, die ganze Welt zu segnen. Jetzt wird Josef in den Händen des Herrn diese kolossale Macht benutzen. Sie zusammenzubringen, das heißt konkret, sie zur Situation zu bringen, zum Punkt zu bringen, wo sie bereit sind, Buße zu tun. Wo sie sehen, tief in dem Inneren, dass was sie getan hatten, falsch war und ungerecht war und eine Sünde gegen Josef, gegen die Familie und gegen Gott war. Und um das alles zu bewirken, stellen wir uns das vor, wie kolossal, Das ist, Gott hat selber eine Teuerung geschickt. Gott hat dem Josef die Macht gegeben, um eine Familie zurück zur Wahrheit zu bringen. Kapitel 42, Vers 1. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, es gab eine Hungersnot, wie wir lesen aus dem letzten Vers des vorhergehenden Kapitels. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Und er sagte, sieh, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Lande Kanaan. Und Josef war der Machthaber über das Land, er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie. Die Hungersnot war bitter. Und letzten Endes, Jakob sagte, wir werden sterben, meine Familie, wenn ihr nicht geht, um Getreide zu kaufen. Und sie brauchten sehr viel Getreide, sodass er schickte 10 Brüder hin. Josef war schon weg. Aber Benjamin wollte Herr nicht mitschicken. So diese 10 Männer gingen hin zu dem Land. Und dort war Josef ein sehr guter Wirtschaftler. Er blieb nicht im Büro, sondern er machte die Runde zu sehen, wie alles lief. Und ich kann mir es kaum vorstellen, was es ihm ausgemacht hat, als er plötzlich diese Gruppe von 10 Leuten sah. Meine Brüder, jetzt was wird er tun? Als er die 10 sah, die kamen zu ihm, die erkannten ihn natürlich nicht. Und die beugten sich auf der Erde in Ehrfurcht. Und Josef nahm wahr, dass jetzt seine Träume erfüllt werden. Was für ein Augenblick der Geschichte. Als er die 10 auf den Boden sah, mit den Gesichtern auf den Boden. Josef beobachtet diese Männer. Die waren seine Brüder. Was wird er tun? Und er stellte sich fremd ihnen gegenüber. Viele Jahre vorher ist er zu seinen eigenen gekommen und die nahmen ihn nicht auf. Jetzt kommen die eigenen zu ihm und er nimmt sie nicht auf, sondern stellt sich fremd und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seinen Brüdern erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte, und er sagte zu ihnen, es ist ein ausgedachter Plan. Er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter. Die Blöße des Landes auszuspähen, seid ihr gekommen. Sie aber sagt zu ihm, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle Söhne eines Mannes sind wir. Redliche Männer sind wir. Wirklich? Und darum geht es, meine liebe Leute. Haben wir gemerkt, wie viel von Kleider gesagt ist in dieser Geschichte? Kleider, die lügen. Josefs schöne Leibrock hat gelogen mit Ziegenbockblut drauf. Tamar hat sich verkleidet, ihre Kleider logen. Der Kleid von Josefs in der Hand von Potiphars Frau hat gelogen. Buchstäblich. Weil verkleidet zu sein ist, wenn die Kleider lügen. Und diese ganze Geschichte ist eine Geschichte von dem Aufdecken von Verkleidung. Und die größte Lektion ist vielleicht die Lektion von der Wichtigkeit, die Wahrheit zu sagen, der Ehrlichkeit. So leicht ist es zu heucheln, sich vorzugeben, als sowas wäre, wenn es nicht wahr ist, wenn es nicht stimmt. Und durch Heuchelei kommt, oder vielleicht aus einem Konkurrenzdenken kommt Heuchelei. Wir müssen tun, als ob wir besser wären, als wir eigentlich sind. Und wir verkleiden uns. Wie viele Probleme in Familien, unter Geschwister und in der Welt kommen einfach, weil wir die Wahrheit nicht sagen. Redliche Leute sind wir nicht. Und leider auch in christlichen Kreisen lügen wir. Oder wir verdrehen die Wahrheit ein bisschen. Und hier waren diese Männer, die meinten, sie wären redliche Leute. Sie sagten die Wahrheit, aber sie hatten jahrelang mit falschen Kleidern gelebt. Und Josef hat das alles eingesehen. Und jetzt, im übertragenen Sinn, wird er ihre Kleider wegnehmen. Die, die seinen Kleid von ihm weggenommen hatten, und mit seinem Kleid gelogen hatten jahrelang. Jetzt wird Josef ihre Kleider, ihre Verkleidung entfernen, damit sie bloßgestellt werden. Weil nur wenn sie bloßgestellt werden, können sie zur Buße kommen. Und er sieht seine Brüder, redet sie hart an und machte eine Anklage. Und die sagten, nein, wir sind keine Spionen. Wir sind Brüder, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater. Und Josef plötzlich nahm wahr, dass sein alter Vater noch lebt. Können wir uns die Situation vorstellen? Jahrelang hat er kein Wort gehört. Und durch diese einfache Bemerkung, der Jüngste ist noch beim Vater. Zwei Sachen erfuhr er in einem Augenblick. Sein beliebter jüngerer Bruder Ben lebt noch und mein Vater. Oh, er hätte sie so gern umarmt, aber noch nicht. Noch nicht. Die müssen zur Buße gebracht werden, bevor er sich offenbaren kann. Josef sagte zu ihnen, daran soll ihr geprüft werden. So wahr der Pharao lebt, ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole, ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Darum geht es. Das Wort Gottes hat Josef geprüft und bewährt. Und jetzt wird Josef mit dieser Macht in seiner Hand das Wort seiner Brüder prüfen. Damit, was sie sagen, bestätigt werden kann. geht hin und holt Benjamin. Er wollte seinen jungen Bruder sehen. Oh, mit was für einer Sehnsucht. Einer soll zurück, die anderen sollen bleiben. Und natürlich sahen die Brüder sofort ein, dass er wollte alle Brüder der Ägypten haben. Jakob wäre dann allein ohne Familie. Und er setzte sie zusammen 3 Tage in Gewahrsam, die Leute, die ihm in eine Grube geworfen hatten, so viele Jahre vorher. Und am 3. Tag, er sagte zu ihnen, tut Folgendes, dann sollt ihr leben, ich fürchte Gott. Was sie daraus verstanden haben, ist eine Frage, nicht wahr? Wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Brüder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. So er macht die Situation etwas leichter. Früher hat er gesagt, alle werden bleiben außer einem. Jetzt sagt er, alle werden zurückgehen außer einem. Und wieder die Betonung, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen. Und sie taten so, aber es fing an dann ein Gespräch in ihrer eigenen Sprache. Da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders. Dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten, darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen, habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen, aber ihr habt nicht gehört, doch siehe, sein Blut wird gefordert. Und sie erkannten nicht, dass Josef verstand, weil ein Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Er sah jetzt, dass sein Bruder Ruben hat versucht, ihn zu retten. Und er konnte seine Gefühle für seine Brüder nicht beherrschen. So ging er raus und weinte. Hier ist ein Mann mit kolossaler Macht, aber mit einer ungeheuer Empfindlichkeit und Sensibilität. Das ist eine Geschichte wie keine andere in der ganzen Weltliteratur hier. Auf einer Seite Macht wie keiner. Auf der anderen Seite so sensibel, dass als er seine Macht benutzt, war er ständig am Rande des Weinens. Oh, mein lieber Bruder, wenn Gott dir Macht gibt, Gott schenke dir auch die Fähigkeit, am Rande des Weinens zu sein. Weil wenn man Macht ausübt, ohne diese Sensibilität, kann Macht so viel kaputt machen. Aber wenn man nur weint, kann es lauter Sentimentalität sein. Josef wandte sich vor Edith ab und weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen, und er nahm von ihnen nicht Ruben, sondern Simeon. Ruben durfte nach Hause gehen. Er nahm den zweiten. Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle und ihr Geld jedem in seinen Sack zurücklege. Und dann sie luden ihr Getreide auf ihre Esel und zogen davon. Und dann fanden sie das Geld in ihren Säcken. Und sie waren erschrocken. Und dann kamen sie zurück zu Jakob wieder und erzählte ihm, was passiert ist. Und Jakob sagte, Vers 36, Jakob sagte, ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr. Und daran ahne ich, dass Jakob irgendwie das Gefühl bekommen hatte, dass die Brüder für die Verschwindung Josefs verantwortlich waren. Ihr habt mich die Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Meine Familie zerfällt. Es war eine bittere Pille. Das alles kommt über mich. Der Benjamin zieht nicht mit euch hinab. Er geht nicht. Punkt. Aus, sagte Jakob. Aber die Hungersnot war schwer im Land. Die haben die Getreide völlig aufgegessen, das sie aus Ägypten gebracht hatten. Und Jakob sagte zu ihnen, geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. Da sagte Judah zu ihm, der Mann hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder bei euch ist. Da sagte Israel, warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann zu berichten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie aber sagten, der Mann erkundigte sich genau nach uns in unserer Verwandtschaft. Da sagte Judas, schicke den Jungen mit mir, so wollen wir uns aufmachen und hinziehen. Ich will Bürger für ihn sein, von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn nicht zu dir bringe. Und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich aller Tage vor dir schuldig sein. Hier ist der Anfang von Umkehr in dem Herzen von Judas. Rüben hat am Ende vom vorhergehenden Kapitel einen verrückten Vorschlag gemacht. Da sagte Rüben, Vers 37, meine beiden Söhne darfst du töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Was hätte das bedeutet? Dass Rüben weg wäre, Benjamin weg wäre und zwei Rübensöhne getötet. Vier Leute weg. Impulsiv, verrückt, aber jetzt Judah. Ich werde Bürger für ihn sein. Hier ist der Mann, der Josef verkauft hat. Und warum spielt Benjamin so eine große Rolle hier? Weil Josef war weg. Benjamin sozusagen war jetzt an der Stelle Josefs. Und Josef wollte sehen, was die Haltung der Familie Benjamin gegenüber war. So fängt Juda an, Buße zu tun. Und er sagt, Vati, ich werde Bürger für ihn sein. Er hat seinen Bruder verkauft. Und sagte Israel, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes. Nehmt vom besten Ertrag des Landes neue Gefäße, bringt dem Mann ein Geschenk hinab, ein wenig Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragerkanten, Laden und Pistazien und Mandeln. Stell dir das mal vor. Einige Mandelnüsse hat Jakob und ein bisschen Honig gesammelt, um ein Geschenk, um die Situation ein bisschen zu schmieren. Das ist verrückt. Er wusste nicht, dass der Mann in Ägypten war sein Sohn. Für ihn ein paar Mandelnüssen wären Wurst. Er hätte in seiner Hand den ganzen Reichtum Ägyptens. Aber Jakob ist nach wie vor der Geschäftsmann, der ab und zu mal bereit ist, ein bisschen zu schmieren, damit es honigglatt läuft. Und so gingen sie zurück. Und nehmt doppeltes Geld, sagt er. Vielleicht war es ein Irrtum. Und die gingen zurück. Und sie traten vor Josef. Als Josef den Benjamin bei ihnen sah. Könnt ihr euch das vorstellen? So viele Jahre her. Und dort steht vor ihm sein Bruder, der Sohn seiner Mutter Rachel. Dort vor ihm. Der sagte zu dem Mann über sein Haus, schlachte Schlachtvieh und richte zu, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Und die Leute haben sich gefürchtet und sprach mit dem Diener Josefs. Und sie sagten zu ihm, Vers 20, bitte, mein Herr, wir sind am Anfang wirklich nur herabgezogen, um Nahrung zu kaufen. Es geschah aber, und dann erzählten sie, wie sie das Geld wiedergefunden haben. Und der Diener sagte, wir haben euer Geld gehabt. Und Vers 26, als Josef nach Hause kam, da brachten sie ihm das Geschenk, das in ihrer Hand war, und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Nicht bloß beugten sich, sie warfen sich, sie waren in Totenangst. Wir können uns vorstellen, wie es damals war, ein massiver Palast mit unzählig viel Diener und ein kolossaler Saal. Und man kommt den Saal entlang und muss vor diesem Machthaber beugen. Das war ehrfurchterregend, wie wir uns in unserer modernen Welt überhaupt nicht vorstellen können. Waren mit Seelenangst erfüllt und sie warfen sich auf den Boden. Er fragte nach ihrem Wohlergehen und sagt, geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr spracht, lebt er noch? Sie sagten, es geht deinem Knecht, unserem Vater wohl, er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte, ist das euer jünger Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Da sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und er eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder und er suchte einen Ort zu weinen. Oh, er wollte ihn umarmen, sagt Ben, ich bin's, Josef. Dürfte nicht. Er dürfte es noch nicht tun. Diese Frage, Buße zu tun, ist eine sehr ernste und seriöse Frage, sehr tiefe Frage. Hier ist der Mann mit der Macht und mit seiner Macht und durch Gottes Bewegungen in der Geschichte stehen seine Brüder so zerbrechlich da. Und mit Empfindlichkeit, die so zu bewundern ist, geht er hinaus, eilt der Herr hinaus, es war zu viel, und weinte. Dann wusch er sein Gesicht und kam heraus, bezwang sich und sagte, trag das Essen auf. Da trug man für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihm aßen, besonders, denn die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen, denn ein Gräuel ist das für die Ägypter. Was für Selbstbeherrschung. Und Josef hat es so organisiert, dass sie saßen um den Tisch, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt, der Jüngste nach seiner Jugend. Da sahen die Männer einander staunend an, als plötzlich sie begriffen, dass etwas seltsam stattgefunden hat. Sie saßen rings um einen Tisch in der richtigen Reihenfolge. Ihr Mathematiker rechnet das aus. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Leute in einer richtigen Reihenfolge rings um einen Tisch? Das ist eine kleine Hausaufgabe für ihn. Wahrscheinlichkeit spielt auch eine Rolle. Gott hat ihre Umstände so unwahrscheinlich organisiert, dass sie sah, dass etwas passierte. In vielen Bereichen ist das kein schlechtes Argument. Gott hat uns ein Universum geschaffen mit Regelmäßigkeiten, mit Normen, die wir aufkapsulieren als Naturgesetze. Und wir erkennen sie, damit, wenn Gott etwas Besonderes tut, wir können seinen Fußtapfen erkennen. Das ist ein riesiges Thema. Aber hier, in dieser kleinen Situation, erkannten sie, dass etwas passiert, das nicht zu erklären wäre. Und dann sagte Josef, dass die sollten die Säcke wieder füllen und das Geld wieder mal in die Säcke hineintun. Und dann sein Kelch, der silberne Kelch, sollte im Sack von Benjamin hineingetan werden. Und er ließ sie nach Hause gehen. Und dann kam der Diener nach ihnen und hat sie angeklagt. Und sie haben gesagt, Vers 8b, und wie sollten wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben. Und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Da sagte er, nun gut, nach euren Worten, so sei es. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr aber sollt schuldlos sein. Die öffnet die Säcke. Und die fingen beim Ältesten an. Und der Sack befand sich bei Benjamin. Der Diener hat zu ihnen gesagt, ihr seid frei nach Hause zu gehen. Bei dem, bei wem dieser Kelch gefunden wird, er soll bleiben. Ihr seid frei. Und zum zweiten Mal im Leben stehen sie vor derselben Entscheidung. Jahre vorher kam Josef Bens Bruder und sie hatten die Wahl, entweder ihn auszurotten oder zurück zu seinem Vater zu bringen, und sie verkauften ihn. Jetzt dürfen sie ohne seinen Bruder nach Hause gehen. Sie können beide dieser Brüder in Ägypten lassen. Was werden sie tun? Was werden sie tun? Frei stehen sie vor der Wahl. Unschuldig. Es ist ein Augenblick der Entscheidung. Da zerrissen sie ihre Kleider. Jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Oh, ich kann mir vorstellen, wie Josef gewartet hat, weil es war sein Plan. Gewartet hat und schaute in die Ferne, wer wird kommen? Zumindest kommt Ben, weil er die Macht hatte, Ben zu bekommen, und die Brüder dann hätten zumindest Gemeinschaft miteinander in Ägypten. Wer wird kommen? Ich kann mir vorstellen, dass sein Herz war so voll, als er alles sah. Langsam, traurig, als sie alle zurückkamen. Sie sind nicht bereit, Ben mit mir allein zu lassen. Und Josef sagte noch einen Schritt des Umkehrs bei seinen Brüdern. Sie kamen in sein Haus und fielen vor ihm nieder zur Erde. Und Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat? Da sagte Judah, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn, sowohl wir als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Wir sind bereit, mit ihm zu stehen, wir alle. Fern sei es, sagt Josef, ich bin nicht so ein Mann. Der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Und jetzt zum zweiten Mal stehen sie vor dieser Entscheidung, frei zu gehen. Josef muss vollkommen überzeugt sein, dass sie wirklich Buße getan haben. Ein Augenblick der Geschichte, ein Augenblick der Entscheidung. Da trat Judah zu ihm und sagte, bitte, 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 bitte. Und hier kommt eine Rede ohne Vergleich. Als Judas spricht mit diesem Machthaber, der über Ägypten regierte: Lass doch deinen Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn, und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Mein Herr fragte seine Knechte: Habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Und wir sagten zu meinem Herrn: Wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Du sagst es, du zu seinen Knechten: Bringt ihn zu mir herab, dass ich mein Augen auf ihn richte. Wir aber sagen zu meinem Herrn: Der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er seinen Vater, so würde er sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, dann sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Und es geschah, als wir hinaufgezogen waren zu deinem Knecht, meinem Vater, da berichteten wir ihm die Worte meines Herrn. Als nun unser Vater sagte: Kehrt zurück, kauft uns ein wenig Nahrung, da sagten wir: Wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann ziehen wir hinab, denn wir können das Gesicht des Mannes nicht sehen, ohne dass unser jüngster Bruder bei uns ist. Da sagte dein Knecht, mein Vater, zu uns: Ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen, und ich sagte: Für wahr, er ist wirklich zerrissen worden. Und ich habe ihn bis jetzt nicht mehr wiedergesehen. Und nehmt ihr auch den von mir weg, und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinab. Und nun bitte, wenn ich zu deinem Knecht, mein Vater, zurückkehre, und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele, dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sehe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den jungen Bürger geworden bei meinem Vater und hat gesagt: Wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun, lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hier bleiben. Als Knecht meines Herrn, der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern, denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist? Dass es nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft. Nimm mich, bitte, nimm mich! Ich bin bereit, als Stellvertreter zu bleiben, aber bitte, lass den Benjamin zurück zu seinem Vater. Und zum Augenblick in der Geschichte, wo Judah bereit war, als Stellvertreter anstelle Benjamins einzusteigen, auf dem Augenblick konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn her standen, und rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und er hob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Was für ein erstaunlicher Augenblick der Geschichte. Die Offenbarung des abgelehnten Sohnes zu Israel, als Juda Buße getan hat. Oh, die Tränen flossen, und er umarmte sie, und besonders Benjamin. Ich bin Josef, euer Bruder. Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Sie konnten ihn nicht antworten, weil sie waren bestürzt vor ihm. Ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt, und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Was für eine Großzügigkeit in der Vergebung! Aber die Vergebung kam erst, nachdem sie Buße getan hat. Vergebung ist keine billige Sache, meine lieben Leute. Auch Vergebung unter Geschwistern, wie es hier der Fall war. Vergebung ist bedeutungslos, wo keine Buße vorhanden sind. Und Josef hat sich vor ihnen enthalten. Er hat keine Spur gegeben, dass er Josef wäre, bis er überzeugt würde, dass sie ihre Haltung geändert hatten. Und was war die Frage? Worum ging es? Die Frage war, was denken die von dem Sohn des Vaters, von dem Benjamin? Und wenn er sah, dass ihre Haltung zum Sohn Benjamin des Vaters richtig wäre, dann und nur dann war er bereit, sich ihnen zu offenbaren. Die Geschichte erklärt sich selbst. Und auf ein viel höheren Ebene. Hier sehen wir die Wichtigkeit des Umkehrs innerhalb der Familie. Familien zerfallen überall in der Welt. Darf ich es sagen, Gemeinden zerfallen auch. Doch der Grund ist sehr einfach. Bitterkeit, Neid, Konkurrenzdenken, Hass wächst und wächst und wächst. Was ist die Antwort dazu? Buße zu tun, die echt sind. Es ist sehr schwierig, nicht wahr, zu sagen, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Es gibt manche Männer, die es kaum sagen können zu ihren Frauen, abgesehen von allen anderen, obwohl sie wissen in ihrem Gewissen, dass sie so oft Falsches getan haben. Und es gibt leider Leute in Gemeinden, die verkleidet sind. Die tun, als ob sie vollkommen wären und beängstigen viele anderen vielleicht dadurch. Und es ist keine Überraschung, dass die Situation tot ist. Oh, hier ist eine Lehre, eine tiefe Lehre. Ich sage, die Geschichte erklärt sich selber. Die Wichtigkeit des Umkehrs, des echten Umkehrs. Damit eine echte, unverkleidete Einheit wächst in Liebe. Der fiel auf seinen Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Wie viele Jahre hat's gedauert? Wie viel schmerzhafte Jahre? Sehr viele, sehr viele. Das letzte Mal, dass er Ben gesehen hatte, war, als er 17 Jahre alt war. Jetzt war er wahrscheinlich fast 40. Über 20 Jahre weg. Das gibt uns vielleicht Hoffnung. Weil diese Situationen im Leben sind normalerweise Situationen, die dauern eine lange Zeit. Gib Hoffnung nicht auf. Aber wo sind die Leute wie Josef, die ihre Kraft, ihre Autorität so benutzen können, dass anstatt Zerfall zu verursachen, die bringen die Familie zusammen. Josef hat viel mehr uns zu lehren. Aber ich denke, für heute haben wir genug gesehen. Gott hat ihn vorbereitet. Er hat ihn trainiert und jetzt nimmt er die Macht in seine Hand und benutzt sie, um die Familie aufzubauen. Aber das war nicht das Ende. Hebräerbrief macht eine sehr interessante Bemerkung über Josef. Wir haben so viele Merkmale und Indizien seines Vertrauens gesehen. Aber wenn der Apostel im Hebräerbrief ein Kennzeichen des Josefs Vertrauens auswählt, erwähnte er keine dieser Dinge, die wir betrachtet haben, sondern er sagt in Hebräer 11, Vers 22, durch Glauben gedachte Josef Sterben des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Komisch, nicht wahr? Der Söhne Israels, jetzt war die Familie einig und er sah durch den Tunnel der Geschichte und er traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Warum? Warum ist das ein Zeichen seines Glaubens? Ganz einfach. Josef hat kolossale Macht in einem der größten Weltreichen von überhaupt. Aber er glaubte, dass die Zukunft woanders war. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn du in Josefs Stelle oder ich gewesen wären, mit dieser Macht, mit dieser Reichtum, unerhört, du hättest gedacht, dieses Reich dauert Tausende von Jahren. Josef war ein gläubiger Mann. Und er glaubte, dass die Zukunft war für eine andere Zeit in einem anderen Ort. Und wie die Patriarchen vor ihm suchte er die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Architekt Gott ist. Und er sah weit über seine Zeit hinaus und sah, dass Gott Pläne hat, die noch größer waren, als was unter Josef in Ägypten passiert sind. Weil Gott große Pläne hat, die ganze Welt seinem Volk, den Gläubigen untertan zu machen. Große Pläne. Und so am Ende unserer Zeit zusammen, wir stehen mit Josef und wir blicken voller Hoffnung auf die Zukunft hin. Unser Herr kommt wieder. Was für eine Erwartung, Grunderwartung des Christentums, er kommt wieder. Und diese Welt, ja diese Welt, wird eines Tages seine Regierung direkt erfahren. Wovon die Regierung Josefs nur ein Keimbild ist. Wir eilen dorthin. Lasst uns die Geschichte von Josef deutlich machen, was die Brennpunkte, die wichtigen Brennpunkte, die wichtigen Sachen in unserem Leben sind, in Ordnung gebracht zu werden, während wir dort hineilen. Lasst uns, wie Josef, in dieser Welt, für jene Welt leben. Gott segne euch alle. Amen. Herr, wir preisen dich für diese Zeit zusammen. Eine teure Zeit der Gemeinschaft, mit deinem Wort. Wir danken dir, dass du zu uns geredet hast durch dein Wort, und wir bitten dich, alles zu prüfen und das zu behalten, was gut ist, weil wir verantwortlicher geworden sind, indem wir deine Stimme gehört haben. Ermutige uns durch dein Wort, o Herr, dass wir für dich in dieser Welt, für deine Welt leben. Und dass, o Herr, durch deine Gnade die Leute an uns erkennen werden, dass wir mit Jesus gewesen sind. Wir danken dir für die Berichte, die wir gestern gehört haben über Rumänien. O Herr, was sollen wir sagen, wenn wir diese liebe Leute sehen in ihrer Armut und ohne dich? Wir bitten dich, segne unseren Bruder George und seine Frau und die Mitarbeiter. Segne die Arbeit, das von Walter und seinen Freunden und Jörg gemacht worden ist dort. O Herr, dass eine große Ernte wächst. Wir sehen die Bilder vor unseren Augen jetzt und denken an diese Bibelgruppen, an diese Leute, die den Saat bekommen haben. O Herr, dass deine lebendige Samen in ihnen aufwächst, damit sie wiedergeboren werden. Herr, wir danken dir, dass Leute mit dem Evangelium zu unseren Ländern gekommen sind. Und wir befehlen alle Mitarbeiter zu dir an. Besonders, Herr, wir denken an Floyd und Christine und die Familie, Michael und Eric. Herr, wir danken dir für den Segen, den du durch ihn hierher gebracht hast. Und Herr, wir bitten dich, segne sie weiterhin. Benutze sie, führe sie. Mach sie zu einem großen Segen, wo sie immer hinfahren. Sei mit ihnen. Und Herr, wir bitten dich für die Leute, die hier bleiben. Herr, wir preisen dich für das klare Wachstum im letzten Jahr. Wir danken dir, dass das dein Werk ist. Und wir danken dir, dass es weitergehen wird. Und wir bitten dich für alle, o Herr, wo immer wir herkommen, dass wir weg von dieser Konferenz gehen, neu ermutigt, weil wir wissen, dass du am Wirken bist und auch bereit bist, uns nicht nur zu gebrauchen in unserer Schwachheit, sondern uns zu erhalten, wo immer wir sind. O Herr, lass uns die Ernte sehen und ein bisschen zumindest mitmachen dürfen. Andere ermutigen. Wir preisen dich, Herr. Die Ehre sei deine. Es ist dein Werk, nicht unser Werk. Wir preisen dich nur für die Gnade, dass du uns gestattest, ab und zu mal mitzuarbeiten. Herr, segne uns zur Ehre Jesu. Wir danken dir für die Arbeit, die gemacht worden ist unter den Kindern in diesen Tagen. Wir bitten dich für sie. Herr, was für eine Freude es ist, dass ständig neue Eltern zum Glauben kommen, und jetzt gibt es Familien hier in dieser Stadt, die eine Chance haben, ein christliches Familienleben als Vorbild in der Gesellschaft zu gestalten. Herr, das ist so viel wert in dieser modernen, zerfallenden Welt. Segne uns, ermutige uns. Sei mit uns, Herr. In Jesu Namen. Amen. Meine liebe Leute, das ist eine Freude gewesen, hier sein zu dürfen. Es tut mir sehr leid, dass ich von euch nicht persönlich verabschieden kann. Sonst werde ich meine Familie heute nicht mehr sehen. Die Zeit ist äußerst knapp geworden. Wir sind schon spät. So, mit eurer Erlaubnis werde ich einfach ein gemeinsames Auf Wiedersehen sagen, mit der Hoffnung, dass eines Tages werden wir uns wiedersehen, entweder hier oder dort oben. Gott segne euch. Dankeschön. Ja.